Riding. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Thank You for Riding Podcast, powered by Deuter. Für die heutige Folge habe ich mich nach Österreich aufgemacht, in die Wiener Neustadt, genauer gesagt, oder beziehungsweise in der Nähe davon, um da meine beiden Gäste zu besuchen. Beide Gäste, vielleicht schon eine Ahnung, die Jungs sind bekannt für Big Air, große Luftstände, ja, und eigentlich sollen sie am besten selber sagen, wer sie sind. Servus!
Hey Rainer, danke für die Einladung. Freut uns brutal, dass wir bei dir sein dürfen. Kurz vielleicht als Vorstellung. Wir sind Daniel und Elias Russo, die Russo Bros, so wie wir uns im Netz öffentlich geben. Und ja, danke für die nette Einleitung. Big Air ist unser Dojo und wir freuen uns, bei dir zu sein und ein bisschen über Big Air zu sprechen.
Thanks a lot. Genau, das ist unser Ding und das machen wir jetzt.
Sehr gut. Hey, aber es geht ja nicht direkt los mit Luftständen, die gefühlte Stunden dauern. Wie hat der ganze Spaß denn angefangen?
Boah, ja, das ist ein guter Punkt eigentlich. Daniel und ich haben sehr spät eigentlich erst ins Dirtjumpen und Freeriden reingefunden. Daniel war derjenige, der das Ganze eigentlich angefangen hat. Vielleicht kurz als Briefing für die Zuhörer, die es nicht ganz wissen. Daniel ist momentan 26, ich bin 24 Jahre alt. Und die ganze Journey hat eigentlich vor 12 Jahren, wenn man genau ist, angefangen. Und Daniel hat sich damals mein altes Specialized Hard Rock Mountainbike gekrallt und hat das ganze Ding einfach über Nacht in ein Dirtjump-Bike umgebaut, nachdem er ein paar Videos von Martin Söderström und Danny McGaskill gesehen hat. Und hat sich gedacht, er muss jetzt auch mal Dirtjumpen ausprobieren. Und ich bin dann 2 Jahre, nachdem er schon die ersten Tricks gelernt hat, auch dazugestoßen. Genau vor 10 Jahren eigentlich. Ich habe heuer 10-jähriges Jubiläum. Und wir haben nie aufgehört.
Genau, das ist aber ganz eine lustige Geschichte, die ich da auch nochmal erzählen mag. Du hast es eh schon kurz angerissen, aber das war schon eine ziemlich miese Nummer von mir. Für mich war das Bike, das der Elias damals gehabt hat, einfach besser geeignet, in einen Dirtjumper umzubauen als mein persönliches Mountainbike damals. Und irgendwie habe ich das als Legitimation so gesehen, dass ich irgendwie mehr Recht auf dieses Bike habe als er, weil ich jetzt Dirtjumpen will, und habe das dann in einer Nacht- und Nebelaktion violett angesprüht und eine, ich weiß gar nicht mehr, was das für eine billige Gabel damals war, aber ich habe einfach die billigsten Dirtjump-Komponenten, die ich irgendwie in der lokalen Umgebung irgendwie finden habe können, da drauf gebaut, und am nächsten Tag war auf einmal Elias sein Bike nicht mehr da. Und ja, für mich war das damals in meiner Sichtweise voll okay, weil ich ja irgendwie unbedingt Dirtjumpen muss und er eh nicht das Bike so unbedingt braucht. Ein paar Tränen sind bei ihm geflossen, glaube ich.
Ja, also ich war mal in der ersten Situation extrem verwundert, weil mein Bike einfach nicht mehr in der Garage war am nächsten Tag.
Und ich bin zu meiner Mama. Dein Bike war nicht mehr da und ein neues Lilanes war plötzlich da.
Ja, ich glaube, das Lilane habe ich gar nicht wahrgenommen, wenn ich mich richtig erinnere. Aber das Lustige war, ich bin zu meiner Mom damals und ich muss, wie alt war ich? 12 oder so. 11 oder 12 war ich. Und ich bin zur Mom und habe sie gefragt, hey Mom, wo ist mein Bike? Ich finde es nicht mehr und ich habe das gestern in die Garage gestellt. Und die Mom sagt, hey, keine Ahnung, wo dein Bike sein soll, woher soll ich das wissen? Und dann habe ich den großen Bruder gefragt. Und dann hat er gebeichtet, dass das ganze Bike nicht mehr existiert. Oder eine Metamorphose hinter sich hat.
Ich weiß gar nicht, wie ich das irgendwie dir klar gemacht habe damals, aber ja, im Endeffekt hat es seinen Sinn gehabt und hat sich nicht so schlecht für uns ergeben.
Es hat so etwas geführt, was wir nicht erwartet haben, aber jetzt sind wir da, wo wir sind und freuen uns, von diesem Sport leben zu können und das, dieses Leben so führen zu dürfen. Also ich könnte mich nicht mehr beklagen, als dass der Daniel da mein altes Bike da ramponiert hat.
Das violette Bike in Ehren, leider haben wir es nicht mehr.
Ja, das wäre jetzt eben noch spannend gewesen, was dieses Fahrrad mittlerweile jetzt noch macht. Aber die 2 Jahre warst du dann quasi beleidigt, Elias, oder hast du einfach kein Interesse am Radlfahren gehabt, sondern du warst mehr so der Tischtennis-Guy?
Ja, eigentlich, Rainer, wenn ich ganz ehrlich bin, ich war immer schon so ein Dude, der sein eigenes Ding gemacht hat, und ich habe mir gedacht, ja, der Daniel soll sich austoben und soll seinen Blödsinn machen. Ich war nicht hass, dass er mein Bike da irgendwie weggenommen hat. Ich habe dann Gott sei Dank ein anderes Mountainbike mir zulegen können. Aber ich habe eigentlich mein eigenes Ding gemacht und habe mir gedacht, ich will Eishockey fahren. Also ich war da damals wirklich viel am Eislaufplatz unterwegs, aber so habe andere Hobbys einfach ausprobiert. Und dann hat der Daniel, wie gesagt, nach 2 Jahren, nachdem er schon die ersten Tricks gelernt hat, hat er gesagt, hey, ich mache das jetzt schon ein Zeitl und es ist echt mega geil und wieso kommst du nicht einfach mal mit? Und dann bin ich zur damals bestehenden Four-Cross-Strecke in Wiener Neustadt mitgekommen. Das war Daniels Homespot sozusagen, ja, da wo er immer trainiert hat.
Da haben wir uns damals austoben können und die ersten Erfahrungen sammeln können, wie man Sprünge schaufelt und natürlich am Anfang alles falsch gemacht, alles viel zu klein und viel zu steil und mit dem ärgsten Kick am Schluss. Aber es war eine gute Zeit für uns, weil wir einfach dort keine Limits quasi in dem Sinn hatten, dass uns keiner irgendwie vorgeschrieben hat, was wir dürfen oder was wir nicht dürfen. Und so gesehen war es die beste Trainingsstätte für den Anfang damals. Und dann ist der Elias mitgekommen und ich weiß nicht, wie schnell hat sich dann gepackt, dass du auch hooked warst von dem Ganzen?
Ja, also ich muss ganz ehrlich sein, wir waren ja immer schon Mountainbike-affin. Also unser Opa hat uns damals, ich kann mich gut erinnern, immer schon auf die lokalen Hügel mitgezerrt sozusagen. Bei uns gibt es im Dorf, also wir kommen ja eigentlich aus Katzelsdorf, das ist ein bisschen am Lande, neben Wiener Neustadt. Und da gibt es so eine kleine Gebirgskette, unter Anführungszeichen, die nennt sich Rosalia. Und da hat uns unser Opa immer schon mitgeschleppt und mitgezerrt am Mountainbike. Der war ein sehr sportlicher Typ und hat uns auch geprägt, was das anlangt. Und ich kann mich erinnern, mein erstes Mountainbike-Rennen bin ich mit 3 Jahren gefahren. Ja, wobei das war weniger ein Mountainbike-Rennen, sondern eher so ein, was auch immer, einfach ein
Radmarathon.
Genau, so auf die Art eigentlich. Der gute Opa hat uns da aber 35 Kilometer mitgezerrt, also mit 3,5 Jahren 35 Kilometer strampeln war, glaube ich, auch eine gute Leistung.
Grundprägung.
Grundprägung, definitiv. Jedenfalls haben wir dieses Mountainbiken immer schon irgendwie im Blut gehabt, aber wie gesagt, das Dirtjumpen und das wirklich Reinfinden in den Sport, in diesen Gravity-Sport, der war dann eigentlich relativ spät. Beim Daniel eigentlich mit 13 Jahren und dann bei mir, wie gesagt, 2 Jahre später auch mit 13 Jahren und ich feiere jetzt eigentlich mein, na, Entschuldigung, 14 Jahren.
Ja, bei dir mit 14
Jahren und bei mir mit 14 Jahren und ich feiere jetzt mein 10-jähriges Jubiläum am Bike.
Ja, war geil, dass ihr schon eingestiegen seid mit so der Ikone Söderström, um dem sozusagen nachzueifern und nicht erstmal den Bunnyhop über den Bordstein rauf und runter, sondern gleich heroe Ziele.
Du, ich glaube, es war eine Kombination aus beiden. Also Daniel hat, glaube ich, schon angefangen mit den ersten Bunnyhops und den ersten Turns. Aber natürlich hat man sich inspirieren lassen. Also vielleicht kannst du da ein bisschen mehr dazu sagen, weil du bist derjenige, der es gestartet hat.
Ja, also für mich waren beide Dinge extrem nah beieinander. Also ich habe mir gedacht, wenn ich einen 180 vom Gehsteig runter kann, dann kann es nicht so viel schwieriger sein, einen 360 von einer Ledge runter zu machen. Und waren die Sachen relativ ähnlich immer für mich. Und das eine war ein logischer Step zu dem anderen, aber klar war auf jeden Fall immer die Vision, ja, ich will das auch machen. Ich kann mich erinnern, damals auf YouTube, da hat's, ich glaube, die ganzen Videos, die ich damals kenne, waren in 240p Qualität oder sowas. Also richtige Deadcam-Videos. Aber für mich war das eine absolute Spark, dass ich gesagt habe, ich will das auch unbedingt machen. Und also für mich bis jetzt, ich bin irgendwie gepackt von dem Sport relativ schnell und relativ von Anfang an gewesen. Und das hat sich nie aufgehört. Für mich ist das ein absolutes kreatives Outlet und das war es schon immer. Und einfach eine Möglichkeit, um meine Kreativität und um meinen ganzen Drive in eine Richtung zu lenken.
Ja, und man muss dazu sagen, es war von Anfang an beim Daniel eine ganz, 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 ganz stark ausgeprägte Passion. Also bei mir hat sich das, muss ich ganz ehrlich zugeben, eher über die Jahre so entwickelt. Ich habe immer mega viel Spaß dran gehabt, aber der Daniel war immer schon, der ist, glaube ich, von seiner Grundauslegung her eher ein perfektionistischerer und leidenschaftlicherer Mensch. Wenn der sich für irgendwas wirklich interessiert und wenn ihn irgendeine Sache wirklich packt, dann haut er sich damit 100%igen Feuer rein und das war einfach von Anfang an so und dementsprechend hat er das sehr früh schon begonnen auszuleben und hat ihm definitiv auch einige Male in die Karten gespielt mit Tricks lernen etc. Ich glaube, der Daniel ist definitiv derjenige, der da von Anfang an diese Power und diese Drivenheit einfach ausgelebt hat und einfach gezeigt hat, wo er hin will.
Ein bisschen getrieben,
und seit diesem vermeintlich, sage ich jetzt mal, holprigen oder zeitversetzten Start, zieht ihr gemeinsam von Erdhügel zu Erdhügel? Oder gibt es auch tatsächlich nochmal so Momente, wo man sagt, na, jetzt das machst du allein oder fahr du allein dahin oder heute habe ich keine Lust oder nee, Doppelpack ist Doppelpack.
Naja, das mit dem Doppelpack, das war zwar irgendwie immer schon so und das haben wir in unserem Leben auch extrem früh erkannt, dass wir gemeinsam unsere Schwächen ausmerzen und unsere Stärken quasi noch aufpushen. Wir ergänzen uns in unseren Charakteren, glaube ich, recht gut, sonst würde man nicht so gut zusammenarbeiten können und das war unser ganzes Leben lang schon so. Bis wir das aber aufs Biken, auf die Bike-Ebene gehoben haben, hat es wirklich auch noch ein paar Jahre gedauert, weil ja, wie du gesagt hast, für mich war das einfach schon immer oberste Priorität. Der Elias hat da einfach mit der Zeit ein bisschen reinfinden müssen. Für mich war der Breaking Point aber vor mittlerweile 3, 3,5 Jahren erst, wo der Elias sein Studium abgeschlossen hat und danach haben wir quasi gemeinsam den Beschluss gefasst, dass wir jetzt alles auf diese Karte setzen und dass unser Plan A eigentlich eine Bike-Karriere ist. Davor waren wir uns beiden nicht so sicher, ob sich das noch in unserem Leben ausgeht, dass wir Profisportler werden oder ob wir schon zu alt sind oder ob das nicht irgendwie zu vage ist, zu unsicher, dieser ganze Weg. Aber sobald wir das dann quasi für uns beschlossen haben, und das war auch gar nicht so easy, das war irgendwie auch ein Step, der war ein bisschen scary oder war ein bisschen angsteinflößend oder zumindest respekteinflößend, weil man hat seine Ausbildungen, man geht durch diese ganze Maschinerie durch und man kriegt ja auch einen relativ klaren Weg irgendwie von der Gesellschaft vorgegeben oder nicht unbedingt zwangsweise, aber man hat zumindest eine Idee, wo man so ungefähr hin will in seinem Leben und dass man dann sagt, na, wir machen es eigentlich doch anders und wir wollen jetzt Biker werden. Es war gar nicht so einfach damals, aber sobald wir das quasi beschlossen haben, ist auch extrem viel weitergegangen. Also der Elias hat extremen Progress am Bike gemacht, wir haben gemeinsam extremen Progress am Bike gemacht, wir haben gelernt, wie man sich als Athlet und vor allem als Profiathlet in dem Business verhält, was eigentlich wirklich zu dem Job dazugehört, weil es ist nicht nur gut am Bike stehen und diesen oder jenen Trick können, da gehört auch noch einiges anderes dazu und das haben wir dann einfach gemeinsam gemacht und
ja. Ich würde da noch gern einen Sprung zurückgehen und auf deine Frage noch ein bisschen genauer eingehen. Ich glaube, es waren schon starke Divergenzen zwischen Daniel und mir am Anfang. Ich habe den, wie gesagt, der Daniel war eher derjenige, der diesen ganzen Drive und diese ganze Power in sich gehabt hat. Und ich war derjenige, dem es mir das Radfahren immer schon extrem Spaß gemacht, aber eher druckbefreit. Ich wollte einfach mein Ding machen und mir ist es persönlich extrem leicht gefallen am Anfang. Große Sprünge beziehungsweise große Kurse zu fahren. Ich war aber sehr schlecht, was Tricks lernen anlangt. Ich war einfach nie irgendwie akrobatisch unglaublich talentiert, was im Nachhinein jetzt gesehen eigentlich ein bisschen verwunderlich klingt, wenn man sich überlegt, dass man jetzt irgendwelche akrobatischen Schrauben drehen oder was auch immer, Double Flips, was auch immer dazugehört. Jedenfalls habe ich mir persönlich immer schwerer getan, Tricks zu lernen und war immer derjenige, der gesagt hat, hey, ich will Big Jumps fahren. Mir hat es am meisten Spaß gemacht. Ich bin ein Jahr am Bike gestanden und bin den großen 26 Tricks Kurs in Leogang gefahren. Und das war das, was mir wirklich was für mich die größte Motivation war und das größte Fun-Erlebnis sozusagen. Und der Daniel war derjenige, der gesagt hat, hey, ich will Flip Tucks lernen, ich will Flip Whips lernen, ich will Dreier Whips lernen und all die ganzen Tech-Combos, die er sich halt von seinen Vorbildern damals abgeschaut hat. Und da war auch eine Zeit dabei, wo der Daniel schon Flip-Tucks können hat und ich bin auch immer da herumgesprungen und habe meine Toboggans gemacht und vielleicht, wenn es hochgekommen ist, war Noffo dabei. Also da waren schon trickmäßig starke, starke Differenzen und bei mir hat das definitiv länger gedauert, aber es hat dann irgendwie, wir haben über die Zeit dann unsere unterschiedlichen Riding-Styles entwickelt und ich habe Tricks gelernt, die der Daniel nicht gelernt hat und der Daniel hat Tricks gelernt, die ich nie gelernt habe sozusagen und ich finde das eigentlich ganz cool, wenn man zu zweit ist und eigentlich sein ganzes Leben lang beisammen ist und trotzdem seinen eigenen Charakter und seine eigene Persönlichkeit in dem Sport auslebt und das zeigt sich, finde ich, an unseren Riding Styles schon. Wir haben schon sehr unterschiedliche Zugänge und Styles und hier und da haben wir Tricks, die wir beide super gern machen, aber dann gibt es eigentlich schon viele Tricks in unserem Repertoire, die wir getrennt voneinander halten. Und das ist eben das Schöne, wenn man sich ergänzt, dann macht der Daniel irgendwie bei einer Show seinen Signature-Trick und ich meinen Signature-Trick und irgendwie passt es dann doch immer gut zusammen.
Ja, dass das bei der Show funktioniert, das glaube ich euch, aber in der eigenen Kiesgruppe, da landet man doch den Trick, den der andere nicht kann und reißt erstmal lachend den Mittelfinger hoch, oder?
Na, da muss ich ganz ehrlich sagen, der Daniel und ich waren zwar immer schon, es war immer schon ein Battle, der Daniel war immer schon auch ein Konkurrenztyp und hat gesagt, hey, ich will besser sein als du, von klein auf. Ich habe das vielleicht ein bisschen mehr akzeptiert, dass ich der Kleinere und der Zweitgeborene bin und mein Schicksal sozusagen akzeptiert habe, gesagt, ja passt, dann bin ich halt schlechter.
Ja, aber ich das Rad weg.
Aber es war tatsächlich beim Daniel auch so, dadurch, dass er einfach früher dran war und einfach besser war, hat er mir eigentlich extrem geholfen, weil er hat die Tricks sozusagen von Grund auf selber lernen müssen. Er hat einmal lernen müssen, wie funktioniert überhaupt ein Barspin. Weil damals, vor der Zeit von YouTube, wo es die ganzen How-To-Tutorials schon gegeben hat, hat man nicht ganz gewusst, wie mache ich überhaupt einen Barspin. Der Daniel hat immer den Lenker übergriffen mit einer Hand und hat dann so ganz komische Drehbewegungen gemacht und hat überhaupt nicht gewusst, wie der Barspin überhaupt funktioniert. Und dann hat er den Barspin können und ich habe ein Jahr später dann anhand seiner Tutorials sozusagen den Barspin viel schneller lernen dürfen.
Ja, das war ein Vorteil. Das, also wie du sagst, es war immer ein gesundes Maß an Konkurrenz da, aber ich glaube, ich meine, korrigiere mich, wenn ich da jetzt was Falsches sage, aber ich freue mich über jeden Erfolg von Elias genauso wie über meine eigenen Erfolge. Also da ist überhaupt kein Neid oder keine Konkurrenz in dem Sinne da. Das ist für mich, jeder Win, den der Elias hat, ist ein Win für mich. Und das ist ja das Schöne, wenn man ein Projekt oder sowas, was wir jetzt machen, gemeinsam tackelt, dass man, auch wenn man mal selber einen Schwächemoment hat oder sich mal nicht so gut fühlt, wenn der andere sich gut fühlt, dann ist es so, wie wenn man selber gerade gewinnt. Und somit haben wir eigentlich doppelte Gewinnchance.
Ja, also bei mir ist es 1:1 gleich. Und gerade bei so Projekten wie Edits oder was es auch immer ist, ob das Shows sind, Videoprojekte, es ist immer einfach ein brutales High-Erlebnis und ein Glücksgefühl, wenn man sieht, hey, der eigene Bro hat eine fette Sache gelandet und man selbst landet auch irgendwas und vielleicht sogar im Train. Gerade bei unseren Videoprojekten ist das ein paar Mal vorkommen. Das sind also emotional ist das eigentlich mit nichts zu vergleichen in meinem Leben. Und das ist das Schöne am Radlfahren, dass man da echt solche extremen Highs erleben darf. Das ist, glaube ich, nicht, was man für selbstverständlich erachten darf, aber wir sind super dankbar, dass wir es erleben dürfen. Also das ist schon eine geile Sache.
Also wenn ich das auch so richtig verstehe, ihr erlebt es ja auch beide immer mit eurem besten Freund.
Ja, genau, 100%. Definitiv. Ganz ja. Genau. Ne? Also,
und das ist ja tatsächlich auch, was ja der ganz große Unterschied ist. Alle anderen, also wirklich alle anderen, erleben das für sich alleine. Die haben zwar dann auch die Kumpels, ihr Fahrer versteht euch ja auch untereinander etc. pp. Aber bei euch ist es halt tatsächlich normal wirkliches.
Ja, definitiv. Das ist schon, also da muss ich auch ganz ehrlich sagen, bei mir, ich habe das jetzt eine Zeit lang reflektieren dürfen, der Daniel hat es vorher schon angeteasert. Ich habe nach meinem Studium 2020, also ich habe Psychologie studiert, den Bachelor fertig gemacht und habe dann erst entschieden, ich möchte Radfahren. Und bei mir hat sich das dann erst danach so wirklich herauskristallisiert, dass wir dieses Ding gemeinsam tackeln wollen. Und ja, also diese gemeinsame Komponente, dieses gemeinsame Funktionieren als Brüderduo sozusagen, das kann man, glaube ich, mit nichts anderem beschreiben und das ist einfach nicht zu vergleichen mit irgendwas anderem und dementsprechend, ja, auf jedes Mal aufs Neue ein unglaubliches Erlebnis, wenn man da diese ganzen Emotionen mit dem besten Freund und Bruder teilen darf, also das ist schon einmalig.
Daniel, du hast es vorher angerissen, diese Entscheidung zur Profikarriere. Wie stellt man sich das jetzt so als Laie vor? Ihr fahrt gut Fahrrad, ihr seid wahnsinnig immer auf dem Bike. Irgendwann sagt man dann, ja, das mache ich. Und zeitgleich habt ihr euch aber doch in meinem Wissen gegen Contests entschieden, oder? Um eher zu sagen, wir sind nicht so die Contest-Fahrer, wir sind mehr so die Soul, die Freerider. Wir machen das mal auf einem anderen Level. Wollen aber trotzdem davon leben.
Mhm. Ja, das ist richtig. Man muss dazu sagen, dass, ich meine, heutzutage gibt es unterschiedlichste Wege, um mit dem Radfahren eine Karriere haben zu können. Das kann man jetzt von absoluten Hardcore-Profi-Athleten wie am Emil Johansson, der wirklich für mich wie ein Michael Phelps oder Mike Tyson einfach eine Hardcore-Maschine einfach in dem Sport ist und eigentlich nur gegen sich selbst antritt, bis zu einem reinen Bike-Vlogger, der am liebsten die neuesten Produkte auf YouTube vorstellt. Also die Bandbreite ist relativ gut breit gefächert. Für uns war es dann aber so, dass wir gesagt haben, ja, der authentischste Weg für uns ist einfach, wenn wir das machen, was wir im Biken am coolsten finden. Und das ist, wir bleiben unseren Roots treu und wir werden das das Sturgeon-Bike nie ganz aufgeben, aber das, was für uns schon immer die größte Inspiration dargestellt hat, waren einfach die Freeride-Edits von New World Disorder, von Andrea Lacondeghi, von all diesen Ikonen damals. Und das ist das, wo wir wirklich hinpushen wollen. Und das geht nicht anders, als dass man solche Sachen anfängt zu fahren. Und heutzutage ganz klar den richtigen Content dort dann kreiert. Und das war für uns extrem entscheidend. Also es war sicher ein Katalysatoreffekt, dass wir gleich mal gesagt haben, wir fahren auf den Big Bikes, große Sachen, und wenn wir nicht zu dem und dem Event eingeladen werden, dann bauen wir das jetzt und dann versuchen wir, das einfach zu delivern, und dann wird uns schon irgendwann wer einladen, und dann hat es funktioniert.
Ja, also von Grund auf waren so Fest Series Stops eigentlich die größte Inspiration für mich. Also ich kann mich erinnern, ich bin stundenlang vor diesen Videos gesessen und habe es immer und immer wieder wiederholt, weil mich das einfach so gefesselt hat, einfach der Fakt, dass man auf einem Fahrrad 20 Meter plus Sprünge springen kann. Das war einfach für mich so das absolute, der heilige Gral sozusagen, das absolute Goal, das man erreichen kann. Und da haben wir einfach hingepusht und haben gesagt, okay, wir kommen zwar vom Dirtjumpen und sind sicher, was manche Tricks anlangt, auch auf einem Level, wo man sagen könnte, hey, wir könnten ja mal Contest fahren ausprobieren, aber gerade bei mir persönlich, weil der Daniel hat auch ein bisschen Contest-Erfahrung, hat sich das einfach in die Richtung so entwickelt, und wir haben dann, wie gesagt, irgendwann 2020 so herum beschlossen, wir machen das jetzt einfach und gehen diesen Weg, den wir da für uns sozusagen erkannt haben, und wollen da einfach in die Richtung immer mehr pushen, und dementsprechend hat sich dieses Freeriden dann immer mehr und mehr entwickelt. Und ja, ich glaube, also ich kann es mir nicht geiler vorstellen.
Na, das stimmt. Ich meine, ganz so einfach, wie wir es jetzt ausgedrückt haben, war es natürlich auch nicht, dass man sagt, ja, man macht jetzt einfach coole Sachen auf dem Bike und dann wird schon hinhauen. Ich habe damals schon, wie der Elias gesagt hat, ein bisschen Contest-Erfahrung gehabt. Ich bin die Show, die Tours mitgefahren, mit den Masters of Dirt Shows. Ich habe schon 2 oder 3 Audi 9s Editions. Ich war schon bei 2 oder 3 Audi 9 Editions dabei und war schon ein bisschen im Sport verankert, aber sobald wir dann gemeinsam in diese ganzen Institutionen reinkommen sind, war das einfach viel mehr Impact für die Szene, glaube ich auch mal, das traue ich mich jetzt so zu sagen, und wir haben dadurch auch einen gewissen USP kreieren können, dass man sagt einfach, wir machen das gemeinsam und wir erhöhen unseren Marktwert einfach in dem Sinne, dass wir einfach zu zweit die ganzen Dinge machen.
Genau, ja. 1:1 kann ich das so bestätigen.
Also es ist schon crazy, wenn man jetzt zuhört, dass man sagt, okay, Elias saß zu Hause, hat Fest-Series-Videos geguckt und gesagt, da will ich hin. Daniel, du sagtest, Andrea Lacondeghi inspiriert einen, ja gut, schwer, dass man das sagt, das tut er nicht. Aber für mich seid ihr beiden auch so die gelebten FMXler. So, also ich finde, euer Style ist sowas von Freestyle-Motocross, dass es kracht. Also ich finde, auch da müsstet ihr gefühlt jedes Terra Firma-Video oder wie sie alle früher heißen, auswendig gelernt haben. So, aber jetzt kommen wir zu der großen Krux, und das meine ich gar nicht böse. Sprünge, Österreich und was für Distanzen. Also wie übt ihr dann 40 Meter Flug?
Ja, das ist eigentlich eine spannende Frage. Wie gesagt, also bei mir war das von Anfang an einfach in mir, glaube ich, eher verankert, größere Sprünge zu fahren als die Tricks. Also mir sind die Tricks, wie gesagt, immer schwerer gefallen als das große Sprünge fahren. Aber ich glaube, das war schon ein Heidentraining. Also wir haben damals dann angefangen, mit dem Clemens Cordela die ersten Freeride-Jumps bei uns in der Schottergrube oben im Weinviertel zu bauen und haben dann gesagt, okay, wir bauen jetzt einfach mal einen 6-Meter-Drop und dann einen größeren 10-Meter Dirt-to-Dirt-Double und haben da eher so die Tricks auf größeren Sprüngen ummünzen können und sind dann viel Bikepark fahren gewesen und haben da eigentlich unsere ganze Erfahrung vom Dirt-Jump-Bereich eher in den Downhill-Gravity-Bereich so übertragen, würde ich jetzt mal sagen. Und dann ist es einfach, glaube ich, extrem viel im Kopf und auf seine eigenen Instinkte und Möglichkeiten vertrauen.
Das stimmt auf jeden Fall. Also ich würde sagen, 90% in diesem Sport und vor allem, wenn es um solche Riesensprünge geht, sind mental. Also zum jetzigen Standpunkt muss man das Riding-Level haben und der Rest ist dann wirklich im Kopf. Also es macht so einen Unterschied, wenn man confident in einen Wind reingeht oder ein bisschen Zweifel hat. Da sind Welten dazwischen.
Ja, definitiv.
Also eben, und das heißt, es ist weniger das Sprungtraining, also weniger das Training auf dem Fahrrad als der Kopf?
Boah, das will ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, also man darf das jetzt auch, im Podcast kommt das jetzt vielleicht ein bisschen falsch rüber, man darf nicht vergessen, wie viele Zehntausende Stunden wir auf dem Bike verbracht haben. Also dass wir sind wirklich, seitdem wir angefangen haben, verbissen auf diesen Bikes gestanden, der Daniel noch mehr als ich, aber da, das waren wirklich, also ich kann keine Hausnummer nennen, aber unzählige Stunden, die wir auf den Bikes verbracht haben, und da ist eine gewisse Grundbasis gelegt worden, und wenn man dann diese Grundbasis hat und das kombiniert mit seinen mentalen Skills und das Vertrauen in, hey, ich kann das und das, dann kann man es, glaube ich, so besser ummünzen. Also ich will es jetzt nicht darstellen, als wäre das super easy für uns. Das war es definitiv nicht. Und wir haben ja auch viele Lessons lernen müssen und sind viel auf die Fresse geflogen. Also so ist es auch nicht. Aber ja, es ist definitiv eine Mischung aus Erfahrung, Instinkte, Skills und Training physically and mentally.
Ja, und es ist auch nicht so, dass der Respekt je aufhört. Also jeder, der zu so einem Darkfest-Kurs oder so einem Fest-Series-Stop kommt, macht sich mal gescheit in die Hosen, bevor es dann aufs Bike geht und man sich quasi dann selbst beweist, ich kann es eh. Und natürlich muss man dann mit verschiedenen mentalen Methoden sich auf das Level hintrimmen, dass man sagt, nein, ich bin ruhig, ich kann das, wird schon gut gehen alles. Aber ich sag mal, 90% vom Fahrerfeld haben richtig Bammel, bevor sie das erste Mal durch den Kurs durchfahren. Das ist sicher so. Also von Sam Reynolds, die ganzen kompletten Legenden in dem Sport sagen immer wieder, boah, so groß habe ich es doch nicht in Erinnerung gehabt, wenn man das erste Mal wieder hinkommt.
And why am I doing this?
Ja, da müssen wir gleich nochmal drüber quatschen. Aber ist es das auch der Grund, warum ihr eure, sage ich mal, Kiesgrube, euren eigenen Compound habt? Weil wenn... Habe ich das richtig jetzt so ein bisschen selbst interpretiert, dass Bond, euer Movie, auf eurem Compound sozusagen entstanden ist?
Mhm. Ja, also grundsätzlich ist das die alte Trainingsanlage von Clemens Cordela. Der hat da vor, glaube ich, 12 Jahren oder so schon angefangen, dort Sprünge zu bauen, und hat uns dann mit einem gemeinsamen Videoprojekt, das war 2020 Selfmade, das hat er damals mit uns sozusagen realisiert. Da haben wir gemeinsam diese Drops, habe ich vorher schon erwähnt, gebaut und diesen Dirt-to-Dirt-Double. Und das Ganze ist dann immer mehr eskaliert und wir haben die ganzen Dinge immer fetter gebaut und haben dann beschlossen, hey, wir verbinden unsere Forces sozusagen und machen einfach aus dieser Schottergrube, die man alleine sowieso nicht bewirtschaften kann, ein Dreier-Ding, sodass der Daniel, der Clemens und ich dort trainieren können. Und dort haben wir dann auch, wie du es richtig erkannt hast, Bond gedreht, und da sind wirklich schon, ich glaube, kübelweise Tränen, Blut und Schweiß geflossen. Also das kann man wirklich in Kübel leeren.
Wahrscheinlich, ja.
Also auch hier, ich packe den Link mal in die Podcast-Beschreibung mit rein, weil da muss wirklich jeder mal reingeschaut haben, einfach nur mal, wie es losgeht. Weil du stürzt dich einfach mal von einem Hochhaus in die Tiefe, um Schwung zu kriegen. Oder? Weil der erste Drop ist ja schon mal ordentlich.
Ja, der ist tatsächlich gar nicht so klein gewesen. Also wir haben den damals abgemessen von Tip to Tip, also Drop-Ende zum Anfang vom Landing waren es genau 9 Meter Höhe, 9 Meter Weite. Also es war schon ein gutes Gerät, aber man muss dazu sagen, wenn man dann so ein Videoprojekt auf so einem Setup realisiert, wo du wirklich einen Drop hast und dann einen Sprung danach, da irgendwann nach 20 Runs hat sich tatsächlich angefühlt wie ein Roll-In. Also man ist dann einfach nur noch auf den Sprung zugefahren und hat den Drop eigentlich gar nicht mehr im Kopf gehabt, weil das ist einfach so automatisiert, und das fällt dann vielleicht wieder in die Kategorie Skills und Training. Irgendwann entwickelst du halt einfach durch dieses immer wieder Wiederholen deine Skills und baust sozusagen dein ganzes Riding-Skillset auf. So ja, funktioniert das.
Das war auf jeden Fall ein wichtiges Video auch für uns und für unsere Karriere. Ganz klar, der Anspruch ist aber, dass man ein paar mehr Features ins nächste Video reinpackt. In der Schottergrube ist man natürlich limitiert, weil man keinen Hang hat, und somit kann man immer nur ein oder zwei Features hintereinander bauen. Die kann man natürlich kreativ gestalten und in Hips und mögliche Transfers umwandeln etc. Aber ich glaube, in dem nächsten Edit, das wir machen werden, wird es noch ein paar mehr, bisschen mehr Variety geben.
Ja, wir haben versucht, eigentlich die Schottergrube auszumaximieren, und uns war es ein großes Bedürfnis, unsere beiden Passions, Dirtjumpen und Freeriden, zu vereinen. Also das war auch der Grund, warum wir gesagt haben, hey, wir pushen alles, was wir können auf den Downhill-Bikes damals und alles, was wir können auf den Dirt-Jump-Bikes sozusagen. Wir haben da echt, sind viel auf die Fresse geflogen haben, glaube ich, unser Riding sehr, sehr weit gepusht. Aber es war, wie der Daniel richtig gesagt hat, ein extrem wichtiges Videoprojekt und ein guter Wegöffner für viele Dinge. Es ist in weiterer Zukunft dann auch natürlich geplant, fettere Videoprojekte rauszulassen und seine Limits einfach immer weiter zu pushen. Das ist, glaube ich, der
Weg. Wir werden da ganz klar drauf aufbauen, ja.
Ja, das denke ich mir. Da habe ich bei euch drei auch überhaupt keine Bedenken, aber trotzdem ist wirklich sehenswert und vor allen Dingen, was du da auch oder ihr für Tricks ja auch schon raushaut, wo man sich dann tatsächlich fragt, warum fahren die zwei kein Slopestyle?
Danke, na, das freut uns.
Ja, das Slopestyle ist einfach, das ist its own beast. Das ist so ein spezifisches Training, dass die Boys und Girls da machen müssen, damit sie stetig auf der Tour bleiben können. Das ist ein richtig, richtig hartes Battle, damit man nicht aus dem ganzen Tour-Zirkus wieder rausfällt. Du musst da so spezifisch trainieren. Ist sicher interessant. Ich weiß nicht ganz für mich selbst. Ich habe nie hundertprozentig damit abgeschlossen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob es das nochmal wird. Ich habe aber die größte Passion noch immer dafür. Das ist einfach die Art von Riding, die mich ursprünglich auch extrem inspiriert hat. Ich schaue jedes Crankworks. Wir sind Homies mit allen Fahrern und wir finden es extrem beeindruckend. Ob wir uns nochmal da irgendwie so dazu pushen, das zu machen, bezweifle ich jetzt gerade im Moment, aber you never know.
Never say never, ja. Genau. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es einer von uns beiden macht, dann sicher der Danny, weil es mir persönlich einfach, ich will keine Abstriche in dem Riding, das ich leben möchte, will ich einfach nicht machen, weil mir ist es einfach wichtiger, dass ich meine ganzen Dinge auf dem Bike ausleben kann, wie ich es will, und wenn ich so hardcore-spezifisch für Slopestyle trainieren müsste, dann könnte ich die ganzen Fast-Series-Stops nicht mehr fahren. Und das will ich nicht.
Genau, es gibt sicher im Sport so Prodigies, die einfach alles fahren können und für die das kein Problem ist, richtig hart auf der Slopestyle-Tour mitzufahren, und dann können die mal auf das Bike wechseln und dann alle Freeride-Kurse genauso gut fahren und dort genauso gut performen. Aber
da würde es bei mir am Talent scheitern. Also da bin ich einfach zu schlecht im Radlfahren. Also ich könnte nicht beides weinen. Also
ich glaube, das sind einfach wirklich die Ausnahmefälle und ja. die wirklichen Extremtalente aller Emil, aller
Nicoli, alle möglichen.
Ich wollte auch gerade sagen, letzten Endes ist es Nikolai und Thomas Lemoy, oder? Weil
Tom Eistedt, glaube ich.
Ja, Tom Eistedt.
Ach, Tom Eistedt auch, der fliegt ja auch gern.
Ja, voll, aber ich glaube, also viel mehr sind es eigentlich gar nicht, die wirklich beide Welten vereinen können. Weil, wie der Daniel richtig sagt, das ist einfach so ein Hardcore-Ding, dieses Slopestyle. Und du kannst einfach keinen Stop von der Crankwork-Series verpassen, sonst bist du einfach ultra schnell wieder draußen. Und dementsprechend much respect für all die Typen, die da einfach sagen, hey, ich zieh da jetzt hardcore durch und fahr alle Slopestyle-Contests mit. Ich habe wirklich den größten Respekt vor allen Typen, die das so machen. Ich persönlich glaube, bei mir ist einfach der Zug abgefahren. Wenn es der Daniel irgendwann sich entscheidet dazu, hey, ich will da jetzt Vollgas reintrainieren, glaube ich definitiv, dass es könnte, vom Talent und von der Manpower und von der Willpower her. Für mich persönlich, ich glaube, in einem anderen Leben vielleicht.
Mittlerweile ist das Level extrem hoch.
Ja. Ganz kurzer Exkurs von euch beiden weg, sorry, dann sind wir auch gleich wieder bei euch. Gibt es deswegen, weil das auch so ein harter Trainingsaufwand ist, auch keinen Österreicher, sage ich jetzt mal, auf der Tour? Weil es gäbe ja genügend Talente mal, also angefangen mit Peter Kaiser oder sonstiges, wo man dann einfach sagt, die alle eigentlich saugeil Radl fahren. Aber bei der FMB-Tour dann doch kein Auftauchen.
Also es gibt schon einige starke Österreicher, vor allem unsere Homies aus der Steiermark, aus dem südlichen Teil von Österreich, pushen auch ziemlich hart auf unterschiedlichen F&B-Stops. Und da muss ich auch jetzt mal einen Shoutout sagen an Dorian Macher, Bernd Winkler, vor ein paar Jahren auch noch Markus Saurer. Die sind einige F&B-Contests extrem gut schon mitgefahren, haben auch schon einige Wins. Und ich glaube, dass zumindest der Dorian und der Bernd auch noch zurzeit klar visualisieren, nochmal in eine Diamond Series reinzukommen. Und ich traue es ihnen auch absolut zu, weil die sind, wie du sagst, extrem stark im Bike unterwegs.
Definitiv. Ich glaube, es ist halt einfach so ein Hardcore. Es ist ein wirklich extrem schmaler Grad an Leuten, die alle Voraussetzungen mitbringen sozusagen. Das bedeutet gar nicht, dass jetzt irgendwie Österreicher schlechter sind oder so, sondern da müssen alle Faktoren zusammenspielen. Da muss das Training zusammenspielen mit den monetären Ressourcen, das muss man einfach ganz klar sagen. Wenn du jetzt aus einem Elternhaus kommst, wo du nicht vollgas supported wirst, dann musst du halt einfach schauen, wie du deine Brötchen verdienst, wenn du es auf gut Deutsch ausdrücken willst. Und dementsprechend muss man das einmal überhaupt stemmen, dass man sagt, okay, ich investiere alles ins Fahrradfahren und gleichzeitig habe ich aber noch einen Job, den ich normalerweise durchführe. Und bei den meisten Dudes ist es ja eigentlich so, dass die entweder einen geilen Support von zu Hause mitbekommen und deshalb das Privileg haben, nur zu trainieren fürs Radfahren, oder halt die Ultratalente, die sagen, ich bringe beides irgendwie unter einen Hut, aber wie gesagt, das ist ein sehr schmaler Grat, den man da fahren muss. Aber ich glaube, gerade Bernd Winkler oder Dorian Macher haben da noch sehr viel Potenzial. Bernd war ja auch schon bei einigen Crankwreck-Stops dabei. Ich glaube, Neuseeland und Joyride hat er sogar einmal eine Wildcard gehabt. Jedenfalls ist es ein sehr schmaler Grat, aber wenn es aufgeht, geht's auf.
Und das muss man auch ganz unverblümt dazu sagen, wenn man sich rein auf Slopestyle fokussiert, traue ich mich jetzt zu sagen, dass es gar nicht so einfach ist, eine Karriere, die einen finanziell gut dastehen lässt, zu haben, weil es einfach so spezifisch ist. Der Mountainbikesport ist so groß und so breit gefächert, wenn du da nicht ständig Top 3 oder Top 5 Results auf der Crankworks Tour hast, dann erstens nehmen dich die Leute gar nicht so aktiv wahr oder du fällst irgendwann von der Tour und dann trainierst du die ganze Zeit so spezifisch auf diese eine Branche von der Szene, ohne dass du wirklich den Output hast. Du steckst extrem viel Energie, Zeit und alles mögliche Herzblut rein und bekommst gar nicht so den Reward hinterher, den du dir eigentlich vielleicht verdienen würdest in dem Sinne. Also Es ist ein sehr, sehr hartes Business, dieses reine Slopestyle.
Ja, definitiv.
Ah, okay. Ja, macht ja auch letzten Endes Sinn, weil wenn du sagst, du spezialisierst dich nur darauf und bist aber nicht Top 5, dann ist es genau das, was du sagst. Dann ist es irgendwann wirklich mal ein hartes Brot. Und hey, um Gottes Willen, ich wollte nicht ausdrücken, dass die Österreicher da nichts drauf haben. Ne?
Nein.
Sehr schön. Aber dann wieder zurück zu euch zwei. Erinnert ihr euch noch an euren ersten Fest-Series-Stopp oder Einladung? Oder wie läuft die Einladung? Kommt da ein Brief, klingelt das Telefon und sagt, hey, da ist der André, wo kommt's vorbei? Und du denkst dir, wer?
Okay. Also ich erinnere mich noch sehr gut an meine erste Fest-Series-Erfahrung. Die war tatsächlich schon vor 5 Jahren, 2018. Da hat mich der Clemens Cordela zu einem Building Project nach Spanien mitgenommen. Wir haben damals so eine Dirt Jump Show in Barcelona bei MotoGP im Zuge so einer Monsterveranstaltung gebaut und sind die dann die Show mitgefahren. Dann hat er gesagt, na, wir machen da jetzt einen großen Roadtrip draus und er will sowieso zum Royal Fest, zum Nico Wink, weil der Clemens damals schon in der Szene drinnen war. Und ob ich nicht mitkommen mag, er zieht mich da schon über die Sprünge drüber und dann wird das schon gut gehen, kann ich mal Big Bike Erfahrung sammeln. Das war absolut meine erste Big Air Erfahrung. Ich bin dorthin und habe mich eigentlich ganz gut gefühlt, aber mir ist richtig die Muffen gegangen, wie man österreichisch sagt. Also ich habe mir richtig in die Hose gemacht die ersten paar Tage. War wirklich eine total flashige neue Erfahrung für mich. Hab's dann aber am Ende der Woche nach 3-4 Tagen wirklich extremen Bammel durch diese Line durchgeschafft und hab irgendwie damals dann für mich erkannt, wow, das ist so anders und das flasht dich so hart, das muss ich mehr machen. Und nachdem ich den Kurs gefahren bin, kann ich eigentlich eh alles fahren. Und das hat mich echt über 2-3 Jahre, bis dann der nächste Moment war, der mich wieder ein bisschen am Boden runtergebracht hat, so gepusht, dass ich gesagt habe, ich bin eh schon die größten Sprünge der Welt gefahren. eigentlich kann ich jetzt alle Sprünge der Welt fahren. Und es war ein extremer Confidence Boost für mich.
Bei mir war es ein bisschen anders, muss ich ehrlich sagen. Also mein erstes Free Ride Event unter Anführungszeichen war damals Audi Nines 2021. Ich bin da eigentlich ziemlich lucky gewesen, weil ich habe da bei dem Audi Nines damals noch Videowettbewerb mitgemacht.
Become a Nine.
Genau, Become a Nine hat das damals geheißen. Da hat man Videos einschicken können und die Top 3, die dann halt einfach von den Judges vom Audi Nines Event bewertet worden sind, haben einen Invite bekommen. Und bei mir war es leider der vierte Platz, was extrem sad für mich war damals, als ich erfahren habe, ja, tut mir leid, also der Nico Zatzek hat mich damals angerufen, ja, es tut mir leid, hat leider nur für den vierten Platz gereicht, aber in den nächsten Jahren bist du irgendwann dabei. Und ich habe mir schon gedacht, ah, scheiße, ich wäre echt gern dabei gewesen. Und dann habe ich eine Woche später, oder keine Ahnung wie lange später, kurz vorm Event, den Anruf bekommen, ja, du bist doch dabei, weil ein anderer ist ausgefallen und du kannst gerne kommen. Und das war für mich dann ein unfassbarer Glücksmoment. Und das war mein erstes Freeride-Event. Also da hat es dann diese große Freeride-Line in der Quarry damals gegeben. Und ich habe damals dann auch in der Big Air-Section auf dem Downhiller ziemlich hart pushen können. Habe da ein paar Tricks gemacht, auf die ich sehr stolz war. Und mein erster Fest-Series-Stop war dann tatsächlich Darkfest letztes Jahr. Also ich bin als ersten Fest-Series-Stop Darkfest gefahren, was sehr hart war, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn der erste Sprung am Kurs dann 30 Meter lang ist, denkst du, super.
Gute Idee!
Und warum bin ich überhaupt hier nach Südafrika hergeflogen? Aber im Nachhinein, wenn du den Kurs dann einmal top to bottom runterfährst, und dich auf den Kurs einlässt und da, wie gesagt, auf deine Instinkte und Skills vertraust, dann ist es wirklich ein brutales Feeling und es ist, glaube ich, mit nichts zu vergleichen. Also sein Luftstand auf den Rocket Launchern, also auf den letzten zwei Double-Sprüngen vom Darkfest-Kurs von 3 Sekunden, glaube ich, und das ist mit nichts zu vergleichen. Da glaubst du einfach, du hast irgendwelche Flügel jetzt auf deinen Armen fixiert und fliegst einfach nur noch durch die Luft.
Das waren schon Lernerfahrungen für uns auch.
Ja, genau. Aber lustigerweise waren danach dann einige Fest-Series-Stops. Also es hat begonnen mit Darkfest, ist dann weitergegangen mit Fest-Sessions in Polen vom Simon Gotzig. Dann sind wir rübergeflogen nach Norwegen zum Hackfest, Hillbilly Hackfest. Das war auch ziemlich cool, vom Macken. Und dann bin ich auch noch den Royal-Fest-Kurs gefahren letztes Jahr. Und dann eigentlich in einem Jahr dann 4 Fest-Series-Stops, was ziemlich cool war. Und jeder Kurs für sich hat so seine Challenges und tricky Parts, aber es ist immer eine geile Erfahrung.
Es ist immer geil und man lernt auch durch jeden Kurs nochmal mehr über Big Air. Ich glaube, da lernt man nie aus.
Ja.
Und irgendwas nimmt man von jedem Tourstop immer mit.
Definitiv. Und das Lustige ist, es sind alle Kurse extrem unterschiedlich gebaut. Also wirklich, der Darkfest-Kurs verglichen mit einem Royal-Fest-Kurs. Ich meine, das sind auch nochmal andere Größendimensionen, muss man ganz klar dazu sagen. Aber ist vom Building-Style, sind das zwei Welten. Darkfest ist so steil und so groß wie möglich. Royal Fest ist jetzt vielleicht nicht so groß wie möglich, aber super, super weite Sprünge, super schnelle Sprünge, aber eher flach. Und kombiniert mit Tech Areas im Wald und so weiter. Also es sind total andere Building Styles vom Nico Wink und vom Sam Reynolds und von Clemens Cordela und wer auch immer dabei ist. Aber wie gesagt, jeder Fest Series Stop hat so seine eigenen uniken Auszeichnungspunkte, aber es ist alles eine geile Erfahrung, jedes Mal aufs Neue.
Wir lernen nie aus dahingehend.
Ja.
Und wenn man dabei ist, ist man dabei, oder? Also klingt zumindest so.
Ich glaube, das variiert auch wieder. Also man muss schon zeigen, so hey, ich habe irgendwie das gewisse Etwas, dass du in diesem Circle dabei bleiben kannst.
Man muss ja vorstechen. Also genau. Das ist eigentlich... Ich sehe das eigentlich so, dass das in jedem Moment oder in jeder Chance, ob das jetzt am Dirt Jump Bike ist und du fährst eine Show mit oder auf solchen großen Events wie Darkfest, man muss idealerweise einen Moment finden oder einen Tag finden, wo man aufzeigt, wo man hervorsticht und wo man kurz, auch wenn es nur 2 Sekunden sind, alle Augen auf sich selbst hat und diesen Moment erzeugt, wo sich die Leute an dich erinnern.
Ja. Definitiv.
Und das ist auch bei diesem großen Event so. Da muss man natürlich dazu sagen, du musst schon konstant quasi abliefern. Du musst menschlich einfach ein cooler Typ sein, du musst gut auskommen mit den Leuten, weil sonst werden sie dich nicht mehr einladen. Und das ist irgendwie die Kombination, würde ich jetzt mal sagen. Also man ist schon nicht so, dass wenn man einmal dabei ist, kann man sich auf die faule Haut legen und sagen, ja, ich fahre jetzt für immer Darkfest. Es ist schon, ich würde jetzt nicht sagen, dass ein gewisses Gefühl von Druck ist, aber man macht sich natürlich selbst Druck, beziehungsweise man setzt sich Ziele, man will einfach aufzeigen und das hört, glaube ich, nie so auf, beziehungsweise bei Leuten wie uns wird das nicht aufhören.
Ja, und ich glaube, das ist sowohl extrinsisch als auch intrinsisch motiviert. Also ich glaube, da gibt es einfach Einflüsse von außen, die der Daniel gerade gut beschrieben hat, wo man einfach sagt, hey, du brauchst Standout-Moments, dass sich die Leute an dich erinnern und sagen, hey, den wollen wir wieder dabei haben, weil der hat einen effektiven Mehrwert fürs Event. Sonst bringt es den Leuten ja auch nichts, dass sie dich dabei haben. Und dann, wie gesagt, auf der anderen Seite die intrinsische Motivation, also von innen heraus, dass man sagt, hey, ich will bei diesem Event alles geben, beziehungsweise zumindest einen Moment so hardcore pushen, dass ich einfach nur mega proud von meinen Leistungen und auf mich selbst bin, sozusagen. Also gerade in dem Freestyle- und Freeride-Sport Mountainbiken ist es einfach so, wenn du nicht den innerlichen Drive hast, da alles zu geben, dann bringt es sowieso nichts. Also aber am gewissen Level hört es einfach auf, weil da macht es auch keinen Sinn, wenn du sagst, hey, ich komme eigentlich zu Darkfest nur zum Chillen, dann wird es sowieso nicht gut enden.
Also du kannst doch nicht hinkommen und einfach nur unzählige Male den Kurs straight runterfahren, ohne irgendwelche Tricks zu machen. Erstens geht das für Leute wie uns gar nicht, also von der, wie du sagst, von der innerlichen Motivation heraus. Aber ich glaube, dann würden dich die Leute auch nicht mehr einladen. Weil dann würden sich mehrere Leute finden, die da irgendwie durch den Kurs durchkommen und einfach überall Straight Airs machen. Da muss man schon auf seine Stärken setzen und seine Momente so quasi kreieren, sage ich immer.
Ja, definitiv. Und auch herausfinden, was am besten zu einem passt. Ja. Wie zum Beispiel, wenn man das jetzt an Fahrern irgendwie definiert. Der Daniel zum Beispiel ist ein Typ, für den sind Flatspins sozusagen gleich leicht wie Straight springen fast, was für viele andere Fahrer extrem schwierig ist, für mich auch. Also für mich persönlich, ich würde jetzt nicht sagen, hey, ich zünde jetzt gleich mal als zweiten Sprung einen Flatspin über den Rocket Launcher bei Darkfest, was dem Daniel super easy fällt, aber so kann er halt dann im Laufe der Woche bei Darkfest sagen, okay, ich mache fette Flatspin-Kombinationen und setze auf meine Stärken, um so hervorzustechen. Ich auf der anderen Seite würde dann eher hergehen und sagen, okay, ich, keine Ahnung, mache irgendwelche Superflips oder Dinge, wo ich mich wohlfühle. Und dann Bienvenido Aguado zum Beispiel, der sagt, hey, ich push auf die Best Line, weil ich bin ein Overall-Performer und ich kann eigentlich total viele Tricks hintereinander linken und setze da auf meine Stärken. Also ich glaube, es gibt total viele unterschiedliche Zugänge von unterschiedlichen Fahrern und man muss herausfinden, was am besten zu einem persönlich passt. Und dann diese Stärken nutzen.
Definitiv, ja. Und da lernt man auch mit der Zeit nicht aus.
Glaube ich auch ungesehen, also ohne dass ich je dabei war, dass es wahrscheinlich genauso ist. Plus wahrscheinlich, du hast ja zu, ja, ich möchte fast sagen, 1000% dieses Momentum, weil du ja diese Crew hast und dieses Ride with Friends oder mit den anderen eben, wo du sagst, boah, der macht das, was, der ist jetzt über den zweiten schon gekommen. Das ist ganz was anderes, als wenn du sagst, ich gehe da allein in der Früh um 8 Uhr hin. Weil, ja, dann segelst halt auch dreimal drüber und denkst so, ja, jetzt geh wieder heim. Aber ich glaube, das ist halt einfach dieser Selbstläufer, dieses Anstacheln, dieses einer will dann doch vielleicht besser als der andere oder, oh, ich probiere auch was, oh, wow, der hat den Sturz, ich übertreibe jetzt, überlebt. Ja, dann probiere ich auch mal was, dass irgendwas vielleicht mein, dann geht's einmal auf den Hosenboden. So, oder?
Ja.
Na, 100%, das ist definitiv ein ganz einzigartiges Setting und eine ganz einzigartige Gruppe von Leuten dort und wie du sagst, die Energien schaukeln sich da einfach ständig hoch und dadurch entstehen eben auch solche Momente und wenn man das jetzt umdreht quasi die Sichtweise und von einer Event-Organisatoren-Seite das ganze Ding betrachtet, man kann ja nicht planen, dass jemand den 110-Foot-Jump jetzt backflippt oder dass da eine Train passiert. Man hat eigentlich keine Garantien im Vorhinein, aber dadurch, dass du eben diese Gruppe von Leuten hast, die solche Energien und Synergien erzeugen, kommst du eben zu solchen Momenten. Und was genau die Momente sind, das wirst du nie im Vorhinein sagen können, aber dass es Momente geben wird mit den richtigen Leuten, mit der richtigen Crew, mit dem richtigen Setup, das ist sehr wahrscheinlich.
Ja, definitiv.
Nimm mich mal ganz kurz mit, Daniel. Wie ist es, wenn man in Südafrika steht und dann kommt dieser 110-Footer-Flip? Was passiert da in dir selber? Denkst du denn auch direkt, oh, was das Radl wohl bei eBay bringt? Oder hast du dann doch mehr, noch mehr Bock?
Ah, definitiv. Also die Boys, die dann schon so schnell dieses Jahr in das Darkfest-Event reingegangen sind und wirklich vom ersten Tag an delivered haben und richtig gut performt haben, wirklich höchst beeindruckend. Ich habe auch wirklich in mich selbst rein reflektiert, weil es für mich praktisch eben das erste Jahr dieses Jahr war. Und es war einfach, das hat sich rein in Motivation umgelegt für mich in dem Sinn. Also ich habe jetzt nicht gesagt, okay, na, die sind das jetzt gesprungen, ich fahre jetzt hinterher und mache das Gleiche. Ich war da schon reflektiert genug, dass ich sage, okay, ich mache trotzdem meine Pace und mache die Dinge dann, wann ich sie für mich selbst fühle. Aber definitiv höchst motivierend, war richtig, richtig sick, die Boys da gleich mal von Tag 1 und 2 so am Zünden zu beobachten.
Du drüber geflogen?
Ich wäre gern den 110 noch gesprungen dieses Jahr. Ich habe aber, wie gesagt, dieses Jahr mir ein bisschen Zeit lassen, die ersten 2-3 Tage, und habe dann richtig gut in den Kurs reingefunden, war eben auf meiner Pace unterwegs, habe ein paar Dinge gemacht, auf die ich dann auch stolz war und mit denen ich zufrieden war. Und ich glaube, ich wäre dann eigentlich ziemlich ready gewesen. Also ich habe es definitiv im Hinterkopf drinnen gehabt. Und wir hatten dann aber von Mittwoch an, beziehungsweise von Donnerstag an, 3 Tage Regen. Konnten dann nur noch einmal fahren und da war es richtig langsam der Kurs. Ich glaube, da ist auch gar keiner mehr an den letzten paar Tagen den 110 wieder gefahren. Mhm. Vielleicht der Tom Eistedt, aber die Mehrheit ist dann nicht mehr gefahren. Und somit habe ich dann beschlossen, ich lasse das jetzt dieses Jahr. Ich hebe mir den 110 für nächstes Jahr auf und hoffentlich kann ich dann was Cooles drüber machen. Aber war für mich dieses Jahr die richtige Entscheidung. Aber definitiv, nächstes Jahr, let's do it.
Da muss er dann, verstehe ich schon.
Ja, ja.
Aber jetzt all eyes auf, was steht als nächstes an?
Boah, das ist eigentlich ein guter Punkt. Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt schon verraten dürfen, aber eigentlich können wir es, ja.
Kriegt ja keiner mit.
Na, hoffentlich doch. Wir haben tatsächlich Anfang Juni unser eigenes erstes Event geplant. Das wird in der Schottergrube in der berühmt-berüchtigten stattfinden. Also es wird ein sogenanntes Backyard-Battle als Russo Bros Edition, und da werden wir ein paar coole Dudes einladen und eine fette Jam-Session rausholen und einfach unsere Limits wieder ans nächste Level pushen und das Ganze medial auch festhalten. Klarerweise, das wird von Monster Energy supported. Und auf das freuen wir uns schon brutal. Ich glaube, das wird ein fettes Ding.
Genau, ohne dass wir jetzt zu viel verraten wollen, das wird kein Fest-Series-Stop oder sonstiges, wie wir schon vorher erwähnt haben. Wir haben keinen großen Hang, wir können nicht solche riesigen Sprünge bauen, vor allem nicht so viele Sprünge hintereinander. Aber es wird ein hoffentlich cooles Jam-artiges Event, wo wir sowohl auf den Dirt-Jump-Bikes als auch auf den Big-Bikes hoffentlich eine gute Zeit haben werden.
Definitiv. Also wir freuen uns drauf. Da geht jetzt bald einmal das Building los. Wir wollen nur noch ein paar Features dazu adden sozusagen. Und dann, ja, Anfang Juni ist es dann soweit. Und wir freuen uns da brutal drauf, mit den ganzen Dudes in der Schottergrube Gas zu geben.
Und hoffentlich machen wir medial auch ein bisschen Wind drum dann noch, dass die Leute auch wissen, worum es geht im Vorhinein.
Genau.
Ja, da freue ich mich dann auch schon drauf, je nachdem, was es ist. Oder hey, und wenn, je nachdem, wann ihr es auch hört, entweder ihr guckt euch dann den Output an, was passiert ist, oder schreibt euch schon mal den Juli auf den Schirm, dass ihr da ein bisschen nach den Russo Brothers Ausschau haltet auf dem Backyard Battle.
Yes, hey, please.
Aber jetzt hast du was ganz Entscheidendes gesagt. Monster. Wie kann man denn im Stierland Österreich Monster? Wie kann denn das passieren? Wie kann denn Fuschel sowas zulassen?
Ja, also, da musst du nach Fuschel nachfragen. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Daniel und ich könnten nicht happier drüber sein, dass wir beim Monster Energy sind, weil wir einfach von den Typen eher rough ausgelegt sind. Also wir sind mit Punkrock aufgewachsen, haben sehr früh Metalcore gehört, einfach immer schon in die bisschen edgiere Richtung und bisschen rougher einfach. Red Bull ist für mich auch ein mega cooles Ding so an sich, aber für mich eher so Clean Cut, und für mich war einfach immer schon Monster Energy Athleten haben für mich immer so ein bisschen den rougheren, den Look gehabt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich will mich jetzt nicht mit einem Emil oder mit einem, wer auch immer noch ein Red Bull Athlet ist, auf eine gleiche Ebene stellen wollen, weil für mich ist der Emil einfach ein, wie der Daniel schon vorher erwähnt hat, einfach ein durch und durch Michael Phelps oder wie auch immer Athlet und so bin ich nicht ganz, ich bin mehr ein Freeride Dude, der auch mega, mega viel trainiert und hustelt und Gas gibt und wir sind schon auch sehr, sehr athletisch, muss man ganz klar dazu sagen, aber halt auf eine eigene Art und Weise. Wir sind halt dann Dudes, die ins Gym gehen und uns gegenseitig anschreien und sagen, Alter, jetzt druck die scheiß 100 Kilo auf der Bank, so auf die Art und nicht Clean Cut von 7 bis 10 trainieren und dann Fahrrad fahren und so, sondern einfach mit unserem eigenen Flavor und mit unserem eigenen Charakter und einfach hart auf die Fresse und deshalb glaube ich, könnte der Fit mit Monster Energy nicht besser sein.
Nein, also da kann ich nur anschließen. Abgesehen davon, dass die in Fuschl uns wahrscheinlich gar nicht haben wollen. Aber nein, wir sind mega happy mit Monster. Was wir mittlerweile auch über die Zeit mit Monster so lernen durften, ist auch definitiv, dass diejenigen in Monster auch immer nach besonderen Charakteren suchen, mit denen sie zusammenarbeiten wollen. Das ist auch ein Anspruch, den wir haben. Also wir arbeiten am liebsten mit speziellen Charakteren zusammen und so gesehen war das eigentlich ein relativ organischer Fit oder ist ein sehr organischer Fit von den Leuten, mit denen wir bei Monster zusammenarbeiten, also mit uns, ja.
Definitiv. Und an der Stelle, wenn ich es kurz erwähnen darf, großes Shoutout an den Ferdi Kofler, der ist unser Austrian Monster Guy, der hat uns da an Bord genommen, unter seine Fittiche, unter seine Flügel und ja.
Hat uns auch extrem viel weitergeholfen in unserer Karriere und extrem viel gepusht und ist ein Top-Mann.
Auf jeden.
Ja, also um Gottes Willen, auch hier war weder der Diss an Bull noch an Monster und aber es passt natürlich genau so, wo ihr sagt, ihr seid halt auch tatsächlich mehr der Typ Aggie als der Typ glatter der All-American White Boy, der halt tatsächlich dann für vielleicht Red Bull stehen würde. Ja, aber witzigerweise, weil ich es jetzt selber angesprochen habe, immer Metal, immer Punk, immer Rough, immer Core, aber dann seid ihr zwei ja eigentlich doch ganz nette, ganz aufgeräumte und völlig gescheit im Kopf für Burschen auch, um nicht einfach nur zu sagen, den ganzen Tag ist
Du, ich glaube, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Ja, ich glaube, dass diese Welten, ich meine, danke, das ist ein schönes Kompliment. Ich glaube, dass diese Welten viel öfter kombinierbar sind, als man es eigentlich so glaubt. Ich glaube, wir denken viel zu oft in Kategorien und sagen, hey, der Typ ist tätowiert, das ist ein, der hat einen IQ von 65 und ist ein eingesessener Vollidiot oder was auch immer. Aber in Wahrheit stellt sich dann heraus, wenn du mit den Leuten redest, so die das sind eigene Persönlichkeiten und nur weil du die eine Sache machst, heißt das nicht, dass du die andere ausschließen kannst. Und dementsprechend finde ich das bei uns auch relativ interessant. Wir sind auf der einen Seite super rough, auf der anderen Seite sind wir dann irgendwie reflektiert genug zu sagen, hey, wir müssen trainieren und wir müssen auf unsere Körper schauen und machen dann trotzdem unser Yoga, weißt du? Also bei uns ist nicht nur, wie du sagst, all the way metal, jeden Tag Vollgas, voll auf die Fresse, sondern dann haben wir auch wieder ruhigere Momente, wo wir sagen, okay, und jetzt kommen wir runter von der ganzen, von dem ganzen Höllentrieb sozusagen.
Ich finde es, genau, 100%, ich finde es eigentlich immer schon cooler und realer und passender, wenn man einfach genau seine Schiene fährt, für die man steht und das 100% authentisch einfach so macht, wie für die Dinge, für die man steht. Eben. Und das ist für uns eben auch dieser Monster-Vibe einfach no fucks given. Wenn ich gerade Bock habe, auf einen Rave zu gehen oder auf ein Metal-Konzert, dann mache ich das. Und wenn ich aber heute um 6 Uhr aufstehen will und Yoga machen will, dann mache ich das. Und eigentlich ist mir egal, was die Welt dazu zu sagen hat, weil das ist das, wofür ich stehe. Und das macht das ganze Ding für mich viel, viel realer und viel mehr Edge, als immer nur so zu tun, als wäre ich immer nur das eine oder das andere.
Voll. Ich glaube, das wäre auch irgendwie schade. Das beschränkt einen selber in seinen eigenen Potenzial und ich glaube, wenn man da facettenreicher denkt, dann öffnen sich auch viel mehr Türen und ich glaube, das ist einfach unser Zugang zu den Dingen und ja, es ist eben cool, dass Monster, dass er sagt, hey, macht's, was ihr wollt, so auf die Art, seid authentisch, seid wie ihr seid, deshalb seid ihr bei uns dabei und das, ja, ist schön zu hören und fühlt sich gut an.
Ja, absolut. Also ich glaube, das mit diesem Schubladendenken, das ist einfach generell niemals bei keiner Thematik zielführend, passiert aber halt einfach doch immer wieder relativ schnell. Auch wenn man sich es selber immer wieder vornimmt. Wenn es bei Liebe auf den ersten Blick ist, dann ist es positiv, der Rest ist dann schwierig.
Ja, das stimmt, weil wir sehr viel in Vorurteilen und, wie du sagst, Kategorien halt denken. Der Mensch versucht eigentlich die ganze Zeit zu mustern und irgendwie Dinge, die er schon irgendwo mal gesehen hat, in Schubladen hineinzustecken, ist auch, glaube ich, einfach der leichtere Weg. Es ist einfach leichter zu sagen, hey, der schaut so und so aus oder verhält sich so und so, deshalb ist er so und so, was aber oft einfach gar nicht der Fall ist. Und dementsprechend ist es immer gescheiter, man lernt den Menschen persönlich kennen und schaut sich das Individuum an und kommt dann auf die eigentlichen Werte, die innen zählen, wirklich drauf. Aber wie du sagst, der Mensch funktioniert halt einfach in gewisser Art und Weise ein bisschen anders und wir haben da, glaube ich, als einfacheren Mechanismus uns angeeignet, eher in Schubladen zu
gehen. Genau, ist einfach der schnellere, leichtere Weg, aber wir sind einfach alle um einiges facettenreicher und differenzierter, als wir uns das eingestehen.
Ja. Verbraucht natürlich auch mehr Energie, also so ist es ja auch. Das Hirn ist der größte, also der Energie zehrendste Muskel sozusagen und dementsprechend manchmal muss man in den Stromsparmodus wechseln.
100%. Wie ist es? Ich meine, vielleicht weiß ich das jetzt auch nur nicht, aber findet ihr, dass ihr genügend Media-Coverage bekommt oder findet ihr das, weil ich denke, fast ein bisschen wenig. Das könnte man irgendwie noch mehr haben. Also natürlich, wenn du auf YouTube guckst und effektiv suchst, ja, und du tauchst immer wieder bei diversen Darkfest und Fest-Series auf, aber wenn ich jetzt mal so, und das ist auch überhaupt kein Vorwurf, das Lions-Mag mir anguckt, ja, da ist mal ein Shot drin. Im Freeride-Mag dürft ihr mal 10 Muskelübungen im Gym zeigen und da ist mal ein Shot auch drin, aber wieso hagelt das nicht genauso wie bei den anderen? Oder täusche ich mich da?
Ich würde nicht sagen, dass du dich da unbedingt täuscht. Ich möchte jetzt aber auch gar nicht irgendwie so einen Naggy-Vibe oder sowas vermitteln. Ich glaube einfach, dass das bei uns einfach noch im Anrollen ist. Wir sind jetzt noch nicht so lang wirklich professionell dabei und ich würde einfach jetzt mal so ganz schnell antworten, wartet mal ab, da kommt noch einiges. Ich gebe dir schon recht, vielleicht ist das bei anderen Leuten manchmal mehr Selbstläufer, aber ja, ich habe da keine Zweifel daran.
Nein, ich auch nicht. Ich glaube, wie der Daniel schon richtig gesagt hat, wir haben einfach für uns noch eigene Ziele gesetzt und da wird in Zukunft auch noch einiges kommen. Man darf aber auch nicht vergessen, dass wir, das hören wir auch relativ oft als Feedback, irgendwie so auf einmal da waren. Wir haben einfach 2020 war wirklich das Jahr, wo wir beschlossen haben, hey, also ich bin gerade mit dem Studium fertig geworden, hey, wir machen das jetzt, wir gehen jetzt einfach all in und probieren einfach mal ein Jahr lang Vollgas rein zu pushen und vielleicht geht's irgendwie, dass die Leute aufmerksam werden und wir erkannt werden mit dem Potenzial, das wir haben im Radfahren und der Weg ist tatsächlich aufgegangen, aber jedenfalls war das ein extrem plötzlicher Sprung und dementsprechend auch ein sehr bis jetzt eher kurzer Zeitrahmen, wo das alles passiert ist. Es ist extrem viel auf einmal passiert. Wir haben eigentlich 2021 war das erste Jahr, wo wir gesagt haben, wir treten in der Öffentlichkeit bei solchen Events gemeinsam auf. Und 2022 waren wir bei jedem Event dabei sozusagen. Und das innerhalb von wenigen, in so einem kurzen Zeitraum war, glaube ich, auch nicht so selbstverständlich und da sind wir super dankbar darüber, dass das so funktioniert hat. Aber dementsprechend können wir es auch den ganzen Magazinen oder Media Guys nicht übel nehmen, dass die da vielleicht jetzt irgendwie gesagt haben, hey, okay, jetzt warten wir mal ab oder da vielleicht kommt da noch was oder schauen wir uns die Boys mal an, was auch immer dann die Gründe sind. Ich glaube, es ist immer noch Luft nach oben, aber wir sind auf jeden Fall dankbar für das, was wir schon erleben durften und für das, wo wir überhaupt schon gefeatured worden sind. Das waren schon einige Pinkbag-Artikel und bei Audi 9 2021 ist das auch ziemlich gut abgegangen und so weiter. Also ich glaube, du hast es richtig erkannt. Es ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, aber wir sind auch überhaupt nicht unhappy über unsere Situation.
Nein, also wir sind da gute Dinge. Wir haben auf jeden Fall Hoffnung und sind uns eigentlich ziemlich sicher, dass da noch einiges kommen wird. Also von unserer Seite auf jeden Fall. Ob die Leute dann posten und teilen wollen, werden wir sehen, aber ich glaube auch, das wird eintreten.
Nein, ich glaube, wir haben also Das kann ich zumindest verraten, ohne dass ich jetzt irgendwie konkreter werde, weil das will ich gar nicht. Aber wir haben auf jeden Fall noch ein paar abgefuckte Dinge geplant in unserem Kopf. Und so, wenn das alles gut geht, klopf, 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 dann wird das, glaube ich, selbstlaufend noch ein bisschen Wind erzeugen. Und ich glaube, da können wir, wenn wir das alles so realisieren können, wie wir es uns vorstellen, glaube ich, können wir da noch auf einiges an Media Coverage setzen.
Da möchte ich noch kurz einmal anschließen, weil das war definitiv auch eines eine der größten Lernerfahrungen, die ich durchs Biken irgendwie erleben habe dürfen, war, dass jeder Mensch in einer Karriere oder auch generell seine eigene Timeline hat. Das heißt jetzt nicht, dass wenn der Anthony Mazzeri mit 14 oder mit 15 Profi wird und bei Crankworx komplett abreißt und dann eine 10-jährige Karriere hat, dass nur weil du das nicht hast, du nicht auch Profi werden kannst, sondern bei dir ist es einfach später oder es ist einfach, jeder hat einfach seine eigene Timeline, du musst deine Erfahrungen selbst in deinem Timeframe lernen und jeder hat seinen eigenen Weg und alles ist okay, alles ist erlaubt und so gesehen, kann ich da ja eigentlich nur gute Dinge sein und mir denken, unsere Zeit ist, our time is now, aber es wird auch noch unsere richtige Zeit noch kommen.
Auf jeden Fall.
Ich glaube auch, dass ihr zwei auch definitiv die Karriere oder die Zukunft nicht mit dem Wort Hoffnung beschreiben müsst. Also,
ja, das ziehe ich zurück.
Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und lustigerweise, ich hätte auch je nachdem, was ihr antwortet, danach gefragt, weil seit einem Jahr rennt es ja brutal bei euch. Und das sagte dir ja auch gerade, finde ich. Das ist, also ja, brutal ist immer relativ, ne? Aber tatsächlich, ich fand, auch hier, nicht falsch verstehen, aber der Wechsel zu Propane war tatsächlich, glaube ich, also das war allein schon der Cracker, das war schon so der Meilenstein. Und da, glaube ich, seitdem rennt's. Ich sehe nickende Köpfe.
100%, also der Deal mit Propane, unser erster Bike-Sponsor ever, war für mich und für den Elias aber genauso, aber vor allem für mich der größte Milestone mitunter, weil für mich das einfach bestätigt hat, so wait, wir können es ja doch, wir sind gut genug, um Profis zu sein. Weil das einfach für mich jahrelang irgendwie so ein bisschen eine Art Struggle war, so, boah, wie kriegt man überhaupt einen Bike-Sponsor? Ich war irgendwie schon ein bisschen hoffnungslos eben dahingehend. Aber das war einfach ein extrem wichtiger Moment für uns. Der hat uns auch ein bisschen die Augen geöffnet und aber auch extrem empowered. Also das war ein extremer Confidence-Boost auch, würde ich sagen.
Ja, und man muss dazu sagen, das hat sich, wie gesagt, einfach extrem spät alles entwickelt. Der Daniel hat schon angeteasert, jeder Mensch hat seine eigene Timeline und jeder Mensch braucht seine gewisse Zeit. Aber für uns war es sehr lange extrem ungewiss. Und ich persönlich, bis wir diesen Entschluss gefasst haben, 2020, wir probieren es einfach mal, habe ich nicht damit gerechnet, dass ich eine Profikarriere im Fahrradsport erleben darf. Und alleine, dass wir das jetzt so gemeinsam erleben dürfen und in diesem Sport so leben dürfen, ist, glaube ich, ja, der größte Benefit und die schönste Sache, die wir uns vorstellen hätten können, das wirklich unsere absolute Leidenschaft zum Beruf zu machen. Und dafür sind wir wahnsinnig dankbar.
Unglaublich dankbar und wir sehen das auch irgendwie so als eine Art große Welle, die wir da irgendwie surfen und schauen wir mal, wie lange die Welle anhält, aber die Zeit, die wir gerade erleben dürfen und die Erfahrungen, die wir machen dürfen, die Memories, die wir auf diesen ganzen Events, in dieser ganzen Bike World und mit diesem ganzen Lifestyle machen dürfen, die sind, ja, wie sagt man, priceless. Wir sind da für immer und ewig dankbar dafür und ja, wir surfen jetzt einfach mal weiter.
Ja, an der Stelle auch möchte ich einfach an all unsere Sponsoren, die da vielleicht zuhören, ein fettes Danke aussagen, wenn es okay ist. Ich glaube, ohne denen wäre das absolut nicht machbar. Und ja, wir sind, wie gesagt, unfassbar dankbar, dass es überhaupt funktioniert. Und
an alle unsere Sponsoren, aber auch an alle unsere Homies, Familienmitglieder, vor allem unsere Mom, die hat uns jahrelang auch supportet, ohne dass da irgendwie eher Aussicht darauf war, dass das mal erfolgreich wird. Kurzer Shoutout an alle Leute, die ein Auge auf uns haben und die hinter uns stehen.
Voll. Also ich will jetzt keine Namen nennen, sonst verlaufen wir uns im Endlosen. Aber ich glaube, das will ich schon noch betonen, unsere Mom ist der größte Supporter auf der ganzen Welt. Also
das ist der größte Fan.
So, ja, und nicht nur Fan, sondern auch Supporter. Ja. So viel Support, nicht nur monetär, sondern vor allem auch mental. Also was die Frau durchmachen hat müssen in den letzten 10 Jahren war echt brutal und dementsprechend danke, Mom, fürs Auf uns schauen und an uns glauben.
Da kann man auch mal die Stage von einem Podcast dafür missbrauchen. Das haben wir jetzt eiskalt gemacht.
100%, pass auf, ihr hättet das aber gar nicht, also ihr habt es jetzt sogar freiwillig gemacht, aber ein Vögelchen, nennen wir es mal ein Vögelchen, hat mir gezwitschert, ich muss zwingend 3 Sachen abreißen. Den heimlichen dritten Bruder. Ja. So, das haben wir damit mal angerissen. Ich lasse es mal so stehen. Dann die Mom. Die Mom ist die Basis der beiden. Die Mom. So, ja. Dann haben wir die auch abgerissen. Und das oftmals verschwiegene Psychologiestudium. Aber das hast du ja auch gleich direkt.
Das wissen gar nicht so viele. Also die Mom haben wir auf jeden Fall jetzt schon mal abgeklappert.
Das die Mom haben wir abgehakt, super Mom, alles gut, top
das
Job.
Das Studium ist jetzt vielleicht nicht so relevant, hat mir super viel Spaß gemacht, aber wie gesagt, ist nur ein Bachelorstudium. Ich bin kein Psychologe, leider, aber da haben wir einen Fahrradfahrer und der heimliche dritte Bruder.
Ist eh gar nicht so heimlich.
Ist gar nicht so ja. Heimlich, der David, glaube ich, also David, unser dritter Mann im Bunde sozusagen. Ist ein Hauseck jünger als wir, also der ist gerade 18 geworden, aber muss man ganz klar dazu sagen, von allen 3 Burschen, wie wir sind, ist der David mit Abstand am talentiertesten, was das Fahrradfahren anlangt, zumindest aus akrobatischer Sicht.
Er ist nur leider auch der Faulste und darum müssen wir ihn zurück aufs Bike bringen, damit wir 3 Russo Bros, ich meine, wir sind auf jeden Fall schon 3 Russo Bros, aber 3 Russo Bros aktiv am Bike sind, aber der David bringt sich immer wieder bei uns in unserem Projekt ein und ist ein Top-Asset, wir sind unglaublich stolz auf ihn und stoked, ihn als Bruder zu haben und wenn er ein bisschen mehr Fahrrad fahren würde, wären wir auch happy, aber er muss natürlich gar nichts machen.
Nein, er soll machen, was er will. Definitiv, aber, und das ist auch ein lustiger Fun-Fact, der David ist mit Abstand am talentiertesten, der hat einfach schon mit, ich glaube er war 12 oder so, hat er schon die ersten 360 Barspins am Dirt Jump Bike, am Mini-Bike gemacht, ich glaube das war ein 18 Zoll Bike oder so, also wirklich, wirklich Mini und mit 14 dann schon Flip-Tucks und so weiter, also der war wirklich, der hätte da richtig, richtig hardcore früh reinpushen können. Vielleicht kommt noch einiges, er ist ja noch nicht alt, also mit 18 geht ja noch einiges, aber das muss von ihm selber auskommen.
Ja, so wollte ich sagen, da könnt ihr ja in späteren Jahren vielleicht noch ins Athletenmanagement-Business einsteigen, ihr zwei.
Ja, gut. Geile Idee.
Ja. Na gut, Daniel, du hast ja zumindest American Ninja Warrior schon mal ausprobiert, aber das lassen wir jetzt.
Ja, sonst geht er halt dorthin, der David.
Hey, aber ich will es jetzt auch nicht künstlich noch in die Länge ziehen, aber dass ich ohne mit euch beiden über Masters of Dirt gesprochen habe, das funktioniert natürlich nicht. Wie ist das zustande gekommen und wie rennt das? Wie funktioniert das? Wie geil ist das plötzlich und was ist das für ein Unterschied?
Also ich glaube, da muss jetzt der Daniel reinstarten, weil der Daniel ist da der Wegbereiter und der Mann allen Ursprungs.
Ja, also wie du sagst, das ist ein absolut einzigartiges Setting mit Master of Dirt, war extrem prägend für mich als Person und für meine Karriere. Also ohne Master of Dirt wäre ich und wir beide in dem Sinn dann 100% nie Profis geworden oder vielleicht hätten wir auch vor einigen Jahren schon aufgehört mit dem Sport. Das war für mich ein extremes Sprungbrett und ein extrem prägendes, eine ja, extrem prägende Phase und Crew. Für mich hat sich das damals so ergeben, dass ich, und da kommen wir wieder zurück drauf, dass ich früher einige FMB-Contests gefahren bin. Ich war damals in der Slowakei beim Slopestyle-Event in Kalnica und habe da einfach versucht, einen guten Run zu machen. Und dann habe ich den Clemens Kardela, eben auch ein absoluter Schlüsselmann, an der Stelle auch Shoutout, absoluter Top-Dude, wieder getroffen nach einigen Jahren, wo ich ihn nicht mehr gesehen habe. Und ich bin damals, ich weiß es nicht, ich glaube, ich war damals auch 17 oder 18 und habe damals schon viel trainiert im Fitnessstudio und das hat den Clemens immer schon irgendwie, das hat ihm irgendwie taugt, das hat ihn beeindruckt und dann hat er irgendwie gesagt, so, wow, du bist ja richtig aufgegangen, du bist richtig breit worden, du solltest mal jetzt mal beim nächsten Track-Building helfen. Und ich so, ja, na sicher, ich kenne mich eh aus, ich komme zu dir und helfe dir, den Kurs zu bauen. Und dieser Kurs war ein Trick-Setup für die MOD-Crew und da haben wir dann ein neues Landing aufgebaut mit so einem Airbag-Landing-Teil, damit die für die Tour damals trainieren konnten. Und diese Session bin ich dann mitgefahren und da waren eben einige mittlerweile extrem engen Freunde von mir, die damals das koordiniert haben. Georgie Fechter, Desmond Tessemacher, wie sie alle heißen. Und ich bin, nachdem ich den Kurs aufgebaut habe, die Session auch mitgefahren und habe mich dann nicht so schlecht gemacht. Und dann haben sie mich eingeladen, dass ich, ob ich nicht vielleicht eine der kleineren Tour-Stops mitfahren möchte. Und dadurch hat sich das, ist der Ball quasi ins Rollen gekommen und ich bin von einem kleinen zu einem größeren, zum großen Tour-Stop, immer, habe ich mich immer weiter fortgehandelt. Und habe nie aufgehört und wie gesagt, das war extrem prägend für mich und ja, mittlerweile sind MOD-Shows ein absolutes Highlight meiner Saison, jedes Jahr wieder. Es ist einfach mit nichts zu vergleichen. Ich habe unglaublich enge Freundschaften dort, mitunter die besten Memories ever und ja, ein einzigartiges Gefühl, in solchen ausverkauften, riesigen Hallen zu stehen und ja, das Gefühl, wo einfach 10.000 Leute deinen Namen schreien oder einfach nur generell schreien, ist mit nichts zu vergleichen. In der, ja, diese, ich komme gerade von einer Österreich-Tour im Prinzip. Das war quasi meine Darkfest-Prep, die ungeeignetste Vorbereitung für ein Freeride-Event, das man sich vorstellen kann. Aber es hat mega Spaß gemacht und wieder dieses Jahr extreme Good Times gehabt, extrem coole Momente erlebt und ja, einmalig.
Elias, für dich auch?
Definitiv. Ich habe leider heuer ein bisschen ein Pech gehabt, weil es war ja heuer die große Masse auf der Tour eigentlich durch Österreich und mir hat es leider 3 Tage, bevor ich in Wien den ersten Tourstop mitgefahren wäre, hat mein Blinddarm begonnen aufzuschreien und hat gesagt, er möchte raus. Und dann bin ich leider oder was heißt leider? Ich bin operiert worden und habe dann leider die Tour absagen müssen, aber es ist alles gut verlaufen und da war ich auch dankbar, weil es kann ja auch Arsch ausgehen und der Blinddarm kann ein Hund sein, also so ist es ja nicht. Jedenfalls hoffe ich, dass ich dann bei den nächsten großen Shows wieder dabei sein kann und da gemeinsam mit dem Danny voll pushen kann, ans Limit gehen kann und ich glaube, der nächste Stop, ich weiß nicht ganz, ob ich da schon zu viel verraten darf, aber ist geplant beim Glamride in Saalbach, wie immer, Saalbach hinter Glam. Und wenn alles gut geht, werden wir da auch wieder am Start sein. Und da freuen wir uns schon
drauf. 100%, zu zweit ist immer geiler und mit MOD sowieso. Hoffentlich können wir da einige von euch auch live und persönlich treffen. Würde uns freuen.
Voll, schaut's vorbei.
Wie ist so eine Show? Ist das durchchoreografiert, sage ich mal, oder ist da schon so ein bisschen Anarchie dabei, wo du sagst, hey, also um 22.07 Uhr muss ich losfahren, aber was du dann machst, ist je nach Publikum, kann Flip werden, kann Double Flip werden, kann Flat Spin werden, mal sehen.
Sowohl als auch, also gerade bei Mass of Dirt, es in den meisten Freestyle-Shows so, weil wir fahren ja nicht nur Mass of Dirt-Shows, sondern auch andere, aber es in den meisten Shows so, dass du bestimmte Segmente hast, wo dann alles wirklich sehr, sehr durchchoreografiert ist und wo es dann wirklich heißt, hey, du machst nebeneinander einen Backflip Superman oder einen Flip Bar to No Hand oder einen Flat Spin One Hand und dann hast du wieder Segmente wie zum Beispiel Best Trick oder halt Go Crazy, wo du dann sagen kannst, ja, jetzt packe ich meine 2, 3 fettesten Moves aus und schaue einfach, dass ich die land. Das heißt, das variiert da total nach Segment und nach Verlauf der Show. Du hast sowohl extrem durchgeplante Choreografien, als auch ein bisschen Breathing Room und freien Gestaltungsraum, wo du sagen kannst, jetzt mache ich das oder das.
Sehr gut, dann haben wir jetzt MOD auch in Anführungszeichen abgehakt. Aber dann würde ich sagen, kommen wir auch tatsächlich langsam zum Schluss. Nicht, dass ich noch stundenlang mit euch weiterquatschen könnte. Mich würde auch noch wahnsinnig viel interessieren. Aber ich glaube, ihr wollt langsam Schluss und vielleicht wollen die Zuhörer auch langsam Schluss machen. Aber die große Frage ist ja immer noch, wenn die Russo-Brüder jetzt was empfehlen müssten, hey, da müsst ihr mal in eurem Leben gefahren sein. Die Jumps, den Trail, die Strecke, was wäre das? Und empfiehlt jetzt nicht jedem Darkfest, weil vielleicht will sie nicht jeder Zuhörer umbringen.
An der Stelle möchte ich nochmal kurz zurückrudern und sagen, Wir sind natürlich für ein zweites Gespräch irgendwann einmal in naher Zukunft jederzeit bereit und freuen uns, wenn wir mit dir weiter plaudern können.
Ansonsten aber auch beim Glamred Live.
Genau, aber um deine Frage zu beantworten, ich glaube, es gibt wahnsinnig, wahnsinnig viele Spots, die ein absolutes Must-See sind. Aber wenn ich jetzt einen Spot rauspicken müsste, wo ich schon war, der eigentlich relativ unscheinbar ist und medial kaum repräsentiert ist, müsste ich sagen, Kamloops Bike Ranch, weil Kamloops Bike Ranch kennen jetzt vielleicht die ein paar Leute in der Scene, aber ist kein öffentlicher Bikepark oder so in dem Sinne, sondern das sind tatsächlich nur Local Dudes in Kanada, in der Nähe von Whistler, die beschlossen haben, in Kamloops da irgendwelche ganz, ganz orgen Trails zu bauen, wo es aber auch differenziert zwischen super easy Beginner Trails bis hin zu den, sorry für die Kraftausdrücke, abgefucktesten Dirt Jumps, die du auf einem Downhiller jemals springen wirst. Also das sind wirklich fast 90 Grad Takeoffs, super steil, aber unfassbar cool. Wir hatten das Glück, 2016 dort mal fahren zu dürfen nach unserem Whistler-Aufenthalt und haben dann noch einen kurzen Abstecher nach Kamloops gemacht. Aber wenn ich da jetzt eben was empfehlen müsste, dann wäre das das.
Finde ich auf jeden Fall ein cooles Beispiel, cool, dass dir das einfällt. Ich halte mich ein bisschen konservativer. Ich würde jetzt sagen, La Fenasosa in Spanien, das kennen sicher mehr, aber da möchte ich einen Shoutout an die Boys machen, und Girls, die dort sind. Das ist einfach immer eine extrem gute Zeit, die wir dort haben. Super gute Vibes, extrem chillig, extrem viele, extrem coole Trails und macht man sicher keinen Fehler, wenn man dort vorbeischaut.
True. Sehr gut. Die Kamloops-Sache kann ich auch unterstreichen. Vor allen Dingen Kamloops findet auch, finde ich, auf der Bike Ranch jeder einen Trail. Also du kannst wirklich relativ klein in Anführungszeichen springen oder du kannst auch einfach mal am Anfang von Fistful of Dollars stehen und dir denken, nee, heute nicht.
Das hast du schön ausgedrückt, aber ich stimme dir absolut zu. Für alle, die es nicht kennen, checkt es aus. Und ich glaube, jeder wird sich freuen, wenn man da einen Abstecher vorbeimacht und vielleicht ein paar Schaufel in die Hand nimmt und den Boys unter die Arme greift und da ein bisschen herumhilft. Aber ja, eine sehr, sehr geile Erfahrung und that's it sozusagen. Das ist unsere Empfehlung.
Sehr cool. Hey, eins noch und dann bin ich wirklich raus. Rampage irgendwann mal, wäre geil?
Also, ich weiß nicht, wie es beim Daniel momentan ausschaut, aber für mich ein absolutes Goal. Also für mich steht es felsenfest in meinem Hirn drinnen eingebrannt. Irgendwann fahre ich Rampage mit, ja.
Tag, ja, wäre schon geil.
Also das ist das große Goal auf der Über-Bucketlist.
Genau, ich stresse es jetzt nicht brutal, wo ich mal sage, in den nächsten 2 Jahren muss ich dort sein. Aber es ist ein Endgoal und ich will definitiv da in die Richtung hinpushen. Und noch geiler wäre es, wenn es der Daniel nicht gleichzeitig machen.
Das wäre extrem. Ich würde auch ganz ehrlich sagen, wir werden da noch einiges trainieren müssen, auch spezifisch in Utah. Du hast dieses Jahr schon ein bisschen Erfahrungen sammeln dürfen dort. Aber das werden wir auf jeden Fall machen und dann werden wir mal gut abwägen. Aber auf jeden Fall oben auf der Bucketlist. Definitiv.
Safe.
Jungs. Vielen, vielen lieben Dank für eure Zeit, für die ehrlichen Worte und ich kann euch nur sagen, garantiert braucht ihr, wie ich es vorher schon gesagt habe, keine Hoffnung für eure Zukunft, sondern ihr macht das zu 1000%. Ihr habt euch beide, das ist mega sympathisch, das ist mega ehrlich, was hier kommt. Ich finde es großartig, es hat mir richtig Spaß gemacht, grandiose Folge. Vielen Dank euch und eben thank you for riding.
Rainer, vielen, vielen Dank für deine Einladung und für deine lieben Worte. Wir haben uns extrem gefreut, dabei sein zu dürfen.
Tausend Dank, alles Liebe. Wir haben echt eine super Zeit mit dir gehabt. Hoffentlich bis bald und vielleicht bei Glamred.
Und mit diesen Worten von Elias und Daniel sind wir dann auch schon am Ende der Folge der Thank You for Riding Podcast Powered by Deuter. Es war ein Riesenspaß, hat diesmal vielleicht ein bisschen länger gedauert, aber ich glaube, es war ein absolutes Vergnügen, dass wir das auch so lange gemacht haben. Tut mir jetzt einen Gefallen, supportet die Boys ein bisschen, schaut bei Instagram vorbei, checkt mal deren Homepage, deren YouTube-Seite, schaut doch auf jeden Fall Bond the Movie an. Ist unglaublich, behaltet die mal auf dem Schirm, das wird richtig, richtig fett, was die noch abreißen werden. Auch hier Juli, Backyard Battle, auch Glamride. Schaut mal, dass ihr das alles nicht verpasst, entweder, dass man je nach Möglichkeit live hinfährt oder zumindest die mediale Berichterstattung abcheckt, je nachdem, wann ihr den Podcast natürlich auch hört. Ansonsten schaut gerne bei Instagram auch generell mal vorbei. Auch hier Thank You for Riding vertreten. Da gibt es auch noch ein paar Bilder zu den Jungs. Könnt ihr auch gerne mal liken, kommentieren, was euch gefallen hat, wen ihr gerne noch hättet. Last but not least, sollt, dürft ihr natürlich auch auf jeglicher Plattform den Podcast bewerten. Ob gut oder schlecht, überlasse ich euch. Hoffe natürlich auf gut. Aber wäre natürlich cool, wenn ihr das auch machen könntet. Ja, ansonsten, ich freue mich jetzt schon wahnsinnig auf die nächste Folge. Wir werden sehen, was passiert. Wir sehen uns auf dem Trail. Und bis dahin verbleibe ich wie immer. Thank you for riding. Thank you for riding.